Was mache ich nur hier in Burma? So weit weg von Österreich und Deutschland, wo ich doch all die Jahre darauf gewartet habe, dort oder zumindest irgendwo in Europa eingesetzt zu werden, um endlich gegen Hitler kämpfen zu können. Nun werde ich wahrscheinlich hier im Schlamm sterben, ohne Sinn, ohne meine Eltern wiederzusehen. Was kann ich denn hier in Burma gegen die Faschisten ausrichten? Diese Gedanken quälten mich. Theoretisch war mir zwar klar, dass wir, die britische Armee, die Japaner, die Verbündeten Nazi-Deutschlands, vom Durchmarsch durch Burma abhalten mussten, um sie am Weiterziehen nach China und Indien zu hindern. Aber würde das die Nazi-Truppen in Europa aufhalten? Meinen Beitrag als Antifaschist hatte ich mir anders vorgestellt. Vor wenigen Wochen noch auf dem Weg zum Einsatz in Norwegen fand ich mich nun in den Tropen wieder. Unsere Einsätze liefen unter unglaublichen Bedingungen ab. Mit schlechten Landkarten, meist aber ganz ohne diese und ohne Informationen über die nächsten Aktionen der eigenen Brigade. Wenn wir auf den schmalen Bergpfaden mit steil aufragenden Felswänden auf der einen und jäh abfallenden Schluchten auf der anderen Seite unterwegs waren, war es unmöglich, auch nur eine Minute stehen zu bleiben, um zu rasten oder die Schuhe wieder zuzubinden. Wer vor Schwäche zusammenbrach, wurde mit einem kräftigen Stoß in den Abgrund gerollt. Ebenso schmal waren die Pfade im Urwald, die oft nur einen halben Meter breit und von Tierpfaden kaum zu unterscheiden waren. Vielfach mussten sie aus dem Dickicht herausgehackt werden, sodass wir nur langsam vorankamen. Dauernd waren wir in Angst vor japanischen Scharfschützen, die sich direkt über uns in Bäumen versteckten. Es war auch kaum möglich, die perfekt getarnten japanischen Scharfschützen in den hohen Baumwipfeln zu erspähen, wohin sie nur mit Steigeisen und Kletterband gelangen konnten. Wir schossen wie wild in die Bäume hinauf, sobald einige Schüsse von dort abgegeben wurden, worauf es oben bald still wurde. Oft blieb der tote Japaner hoch oben im Baum hängen. Er hatte sich auf seinem Sitz in einer Astgabel festgebunden. Es gab aber auch Kamikaze-Kämpfer, die sich nicht so weit oben versteckten und sich einfach aus den Bäumen auf die darunter vorbeimarschierenden Soldaten fallen ließen und mit ihren Macheten massakrierten. Die ständige Angst vor solchen Angriffen zehrte an den Nerven. Um dieser gefürchteten Kampfweise der Japaner etwas entgegensetzen zu können, operierte unsere Einheit ebenfalls in einer Art Guerilla-Taktik. Dass wir dabei meistens gezwungenermaßen im Gänsemarsch unterwegs waren, war gleichzeitig die beste Möglichkeit, den Japanern so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Bei ihren Kamikaze-Überfällen konnten sie immer nur wenige töten. Zugleich war unser langgestreckter Zug auch von erfahrenen Japanern nur schwer zu entdecken. Mir fällt oft das schreckliche Erlebnis ein, als ich aufwachte und plötzlich alleine im feindlichen Urwald war. Von der Brigade keine Spur. Zwei Pfade kreuzten sich vor mir. Das ergab vier Möglichkeiten. Was war geschehen? Langsam kehrten Bruchstücke der Erinnerung zurück. Ich war schon wochenlang krank. Beim Gehen wankte und torkelte ich. Bei jedem Schritt wurde es mir buchstäblich schwarz vor den Augen. Ich hatte Ruhe und fast kein Trinkwasser. Meine Zunge fühlte sich an wie ein trockener Klumpen. Der Puls jagte mir in den Schläfen und ich hatte seit zwei Wochen kaum geschlafen. Heute früh war ich nicht aufgestanden, konnte die Augen kaum öffnen. Schlief ich so fest oder war ich ohnmächtig? Erst gegen Mittag war ich aufgewacht. Nach dem todähnlichen Schlaf fühlte ich mich etwas besser. Ich beschloss, dem breitesten Pfad zu folgen. Auf dem ganzen Weg habe ich kein Lebewesen zu Gesicht bekommen, konnte mich aber andererseits nicht so richtig nach irgendeinem menschlichen Wesen sehnen, denn angeblich gab es in der Umgebung japanische Dschungelkämpfer. Für diesen Fall hielt ich eine Handgranate bereit. Dann sah ich eine kleine Lichtung, ein Reisfeld. Ich atmete auf und halblaut begann ich, die burmesischen Worte vor mich hinzumurmeln, die ich an den erstbesten Einheimischen richten würde. Haben Sie Weiße vorbeimarschieren gesehen? In welche Richtung sind Sie gegangen? Da, endlich. Ein uralter Bauer stand da und bündelte Reisstroh zusammen. Ich ging sofort auf ihn zu und sprach ihn mit einem Lächeln an. Er schien meine Fragen zu verstehen. Dann aber blickte er auf mein Gewehr und sein Gesichtsausdruck wurde wieder finster. »Leute mit Gewehr, nicht gut«, sagte er. »Japaner, nicht gut«, warf ich ein. »Beide nicht gut«, war seine lakonische Antwort. Ich erfuhr nach und nach, dass eine ganze Dorfgemeinschaft in den Kriegshandlungen umgekommen war. Er sah weder in den Engländern noch in den Japanern seine Freunde. Burma soll burmesisch sein, nicht englisch, nicht japanisch. Burma heißt einfach das Land. Es bedarf keines besonderen Namens für seine Bewohner. Für sie ist es eben ihr Land, ihre Heimat, Burma, das Land. Nach meinen eindringlichen Fragen deutete der Alte endlich in eine bestimmte Richtung. Ich wandte mich schon zum Gehen, doch dann drehte ich mich noch einmal um. Ich war so froh, endlich auf der richtigen Fährte zu sein, dass es mir auf ein paar Minuten mehr nicht ankommen sollte. Ich wollte dem alten Burmesen etwas Freundliches sagen, und komischerweise fiel mir nichts Besseres ein als folgendes Kompliment. »Ihr Burmesen könnt sehr gut kochen. Ich esse lieber eure Kost als die englische.« Sein Antlitz hellte sich auf. Ich erwähnte, dass ich mich auf dem Gebiet des Feinschmeckens etwas auskenne, da ich aus einem Land käme, wo man auch solche Sorgfalt für das Essen aufwende. Das schien großen Eindruck auf ihn zu machen. Mit der einen Hand griff er sich auf die Stirn, mit der anderen zeigte er auf mich, und fast kreischend klang seine Stimme: »Was, Sie kein Engländer?« »Nein«, sagte ich grinsend, und Heimatliebe wallte in mir hoch. Obwohl ich kaum vermuten konnte, dass dieser alte Burmese je etwas von Österreich gehört hatte, pfiff ich mit einiger Anstrengung die ersten Takte des Donauwalzers. Dann geschah das Unfassbare. Das zerfurchte Gesicht hellte sich ein wenig auf, und plötzlich fing der Alte mit einer merkwürdigen Fistelstimme zu summen an. Den Donauwalzer. Die Melodie war zwar etwas orientalisch angehaucht, aber unverkennbar. Johann Strauss. Von einer Schallplatte hatte er die Weise gelernt, weil sie ihm so gut gefallen hatte. »Und von dort kommen Sie her, wo man dieses Lied singt?«, fragte er. Er war ganz aufgeregt und wollte mich in sein Haus einladen. Ich aber musste weitergehen. »Nein, nein, nein«, schrie er. »Ja, ja, ja«, schrie ich lachend zurück. Er aber lief mir nach, fasste mich am Rock und ließ einen Wortschwall los, von dem ich nur das Wort Japani, Japaner, verstand. Endlich dämmerte es mir. Der Alte hatte mich für einen Engländer gehalten, einen jener Fremden, die ihm, wie er sagte, sein Land wegnehmen wollten. Und so hatte er mich in die falsche Richtung geschickt, den Japanern geradewegs in die Arme. Bald darauf traf ich auf meine eigene Einheit und wurde stürmisch begrüßt. Selten kommt nach so langer Zeit noch ein Verirrter zurück. Bei mir dachte ich, manchmal ist es doch gut, Österreicher zu sein.